Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Liebe Geschwister, Alfred Zeller erzählt in seinem Buch über seinen Onkel Samuel Zeller von einem dramatischen Geschehen, das sich einst in Innertkirchen in den Berner Alpen zugetragen hat. Die Mutter Samuel Zellers, der ein segensreicher Seelsorger in Männedorf in der Schweiz war, war eine außergewöhnliche gläubige Frau, die einen tiefen Eindruck auf die Gemüter ihrer Kinder machte, von denen sie zärtlich geliebt wurde. Im Kindesalter von 2 Jahren spielte sie eines Tages auf der Wiese ihres Elternhauses, als hoch oben in den Lüften majestätisch ein mächtiger Lämmergeier fliegt. Er zieht seine großen Kreise immer enger und lässt sich langsam tiefer zur Erde hernieder. Wo ist das Lamm, das er sich heute zur Beute ersehen hat? Da plötzlich fährt er wie ein Pfeil herunter, direkt auf das Kind. In diesem Augenblick trat der Vater ans Fenster, um nach dem Kind zu sehen. Da erkennt er die drohende Gefahr, schnell reißt er die Flinte von der Wand und kann gerade noch abdrücken, als der Raubvogel über dem Kind schwebt. Der Schuss verfehlte durch Gottes Gnade sein Ziel nicht. Hätte der Lämmergeier damals seine Absicht erreicht, so schreibt Alfred Zeller, so gäbe es auch keinen Samuel Zeller. Wir werden an die Geschichte Abrahams erinnert. Als Gott mit ihm einen Bund schloss, stürzten sich die Raubvögel auf die zubereiteten Opferstücke. Raubvögel sind in der Bibel ein Symbol finsterer Mächte. Ihr Lieben, wir sprechen oft über Gottes souveränes Handeln in dieser Welt und auch im Leben des Einzelnen, ob zum Glück oder Unglück. Wir wollen dabei aber auch die andere Seite nicht außer Acht lassen, von der wir heute Morgen schon in der Schriftlesung gehört haben, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, der nichts unversucht lässt, um Gottes segensreiches Wirken zu verhindern, wenn er auch ein am Kreuz von Golgatha längst besiegter Feind Gottes und des Menschen ist. Es ist uns wohl bewusst, was er im Sinn hat, so schreibt Paulus an die Korinther. Wir brauchen uns nicht darüber zu wundern, dass der Fürst dieser Welt, wie Jesus ihn nennt, alles daran setzt, die herrlichen Wahrheiten, Tatsachen und Verheißungen, die uns in der Bibel gezeigt werden und bezeugt werden und die alle in Christus Jesus Ja und Amen sind, zu attackieren. So warnt Paulus, Petrus ist es hier, am Ende seines Briefes vor denen, die die heilsamen göttlichen Lehren, die Paulus in seinen Briefen entfaltet, verdrehen. Es waren Briefe, die Paulus geschrieben hat, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, so schreibt Petrus, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Es sind also Menschen, die die Wahrheit verdrehen, zu ihrer eigenen Verdammnis, So schreibt Petrus hier. Paulus schon hat darauf aufmerksam gemacht. Und Petrus ermahnt die Gemeinde, doch fest zu bleiben in Christus Jesus. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Diese Menschen, die versuchen, ein anderes Evangelium zu verkündigen, sind Werkzeuge der Mächte der Finsternis. Wenn wir an die Wahrheiten denken, die besonders der Apostel Paulus verkündigt hat, die ihm geoffenbart worden waren, so ist das beispielsweise eine unendlich tröstliche Wahrheit, von der er am Ende des 5. Kapitels im Römerbrief schreibt, dass da, wo die Sünde mächtig geworden ist, die Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Es ist also ein wunderbares Wort, eine wunderbare Verheißung, die wir immer wieder für uns in Anspruch nehmen dürfen, gerade da, wo wir versagt haben. Was es auch sein mag, die Gnade ist immer größer. Wo die Sünde mächtig geworden ist und auch ihr Werk getan hat, in unserem persönlichen Leben, da ist die Gnade immer größer, immer herrlicher, übermächtig. Und dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus verdrehen etliche, indem sie meinten, wenn das so ist, so lasst uns in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde. Paulus antwortet darauf mit den Worten, das sei ferne. Wie können wir in der Sünde beharren, der wir doch in Christus Jesus gestorben sind? Und so gab es auch damals bereits Angriffe von Seiten solcher, die nicht als Spott übrig hatten, den Blick auf die Verheißung der Wiederkunft Jesu. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, das sind diese drei herrlichen, großen Wahrheiten, von denen Petrus hier spricht in seinem zweiten Brief, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, ein geheiligtes Leben zur Ehre und Verherrlichung Gottes und das Warten auf die Wiederkunft Jesu. Und da gab es damals eben besondere Angriffe auf diese Wahrheiten und besonders dann auch spricht Petrus hier von der Wahrheit, von der Verheißung der Wiederkunft Jesu, die angefochten wurde. Zunächst einmal von den Spöttern, und damit haben wir uns zuletzt befasst. Es waren Angriffe von außen, von Menschen, die dem christlichen Glauben irgendwann einmal nahe gestanden haben, aber dann die Gemeinde Jesu verlassen hatten. Dann aber auch Anfechtungen von innen, aus den Herzen derer, die es wirklich mit Ernst, Nachfolger Jesu sein wollten. Es betraf solche, die gerne festhalten wollten an der Verheißung des baldigen Kommens Jesu. Inzwischen waren aber schon einige unter den Gläubigen gestorben und der Leidensdruck, unter dem sie standen, war groß. Wie sollten sie das verstehen, dass der Herr noch nicht wiedergekommen war? Paulus spricht davon im 1. Thessalonicher Brief. Ihre Gemütsverfassung glich der des Psalmisten, der klagt, der Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Auch wir kennen solche Situationen, ja. Da geht es dann nicht in erster Linie um das Kommen des Herrn, das wir herbeisehnen, sondern andere Probleme, die wir haben. Aber auch sie können wir darin einschließen und fragen uns dann manchmal, wie lange soll das noch dauern? Ja? Ich bete jetzt schon jeden Tag, jahrelang, und es hat sich immer noch nichts getan. Gott hat immer noch nicht eingegriffen. Wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? So klagt der Psalmist. Und solchen will Petrus Mut machen und sie im Glauben stärken, indem er sie nicht im Unklaren lassen will, im Blick auf das Zeitverständnis Gottes und ihnen einen entscheidenden Grund dafür nennt, dass die Wiederkunft Christi noch nicht geschehen ist, nämlich die Geduld Gottes. Petrus bezieht sich zunächst auf ein Wort aus Psalm 90, wenn es hier heißt: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben. Er möchte sie also darüber nicht im Unklaren lassen, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Damit will er sagen, für Gott ist das Kommen Jesu immer gleich nah. Bei Gott, der die Zeit erschaffen hat und der außerhalb der Zeit existiert, ist alles ewige Gegenwart. Insofern spielt ein irdischer Zeitabschnitt für ihn gar keine Rolle. Ob ein Tag oder 1000 Jahre, das ist angesichts der Ewigkeit Gottes völlig egal, völlig unerheblich. Er ist der Zeit, die er geschaffen hat, nicht unterworfen. Wenn wir einmal von der Menschwerdung Christi absehen, der sich freiwillig nach dem Willen seines himmlischen Vaters abhängig gemacht hat von Zeit und Raum, der in diese Zeit und in den Raum hineingekommen ist in dieser Welt. Wenn wir davon einmal absehen, müssen wir sagen, Gott unterliegt nicht der Zeit, er steht da drüber. Als einer, der nicht an die Zeit gebunden ist, sondern über der Zeit steht, handelt Gott aber innerhalb der Zeit nach seinem eigenen Terminkalender. Und zwar völlig unabhängig von unserem Zeitempfinden. Zur bestimmten Zeit, von der Gott zu Abraham geredet hatte, gebar Sarah dem Abraham in seinem Alter einen Sohn. Gott tut alles fein zu seiner Zeit. Er richtet sich nicht nach unserem Terminkalender. Und das wird besonders im Leben unseres Herrn Jesus deutlich. Weder Menschen noch irgendwelche Notsituationen bestimmten den Zeitpunkt seines Handelns, sondern allein der Wille seines himmlischen Vaters. Als er auf der Hochzeit zu Kana seine Mutter Maria dazu bewegen wollte, dem Brautpaar aus der Verlegenheit zu helfen, der Wein war ausgegangen, antwortete er ihr: Was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Kurz darauf handelte er und verwandelte das Wasser in den Steinkrügen in Wein. Übrigens auch ein Hinweis auf das Gesetz. Die Steinkrüge sind ein Hinweis auf das Gesetz. Und der Wein, ein Hinweis auf den Freudenwein des Evangeliums. Wir lesen das im Johannesevangelium immer wieder, dass die Wunder, die der Herr Jesus getan hat, tatsächlich vollbracht hat, doch gleichzeitig immer wieder symbolische Handlungen waren im Blick auf seine Person, im Blick auf das Evangelium. Als er die Nachricht erhielt, als Jesus die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank war, machte er sich nicht sofort auf den Weg, um ihn gesund zu machen. Erst nach 2 Tagen, als Lazarus bereits gestorben war, machte er sich auf den Weg, um ihn von den Toten aufzuerwecken. Und dann kommen wir einmal auf eine Stelle, die ich besonders eindrücklich finde, im Zusammenhang mit diesem Thema, dass der Herr Jesus sich nicht abhängig machte von Menschen, auch nicht von der Not, sondern allein von seinem himmlischen Vater im Blick auf den Zeitpunkt, in dem er handelte. Nämlich Johannes Kapitel 7, ich lese einmal die Verse 6 bis 10. Da ging es um die leiblichen Brüder Jesu, die ihn dazu drängen wollten, sich doch zu offenbaren auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist alle Wege. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Wir sehen also, unser Herr Jesus Christus handelte nach dem Zeitpunkt, den der Vater im Himmel ihm angab. Gott allein bestimmt, was und wo und zu welcher Zeit er in dieser Welt handelt und auch in unserem persönlichen Leben. Das wollen wir uns einmal merken, ja? Da unsere Uhr in der Regel vorgeht, fällt es uns oft sehr schwer, den Termin Gottes abzuwarten. Uns ist es eben nicht egal, ob etwas ein Tag, eine Woche, ein Monat oder mehrere Jahre dauert, ob es sich um eine kurze oder um eine lange Wartezeit handelt. Und darum neigen wir dazu, eigenmächtig und vorschnell zu handeln, wenn die Not uns dazu drängt, wie es beispielsweise bei Abraham der Fall gewesen ist. Zeiten des Wartens sind immer anfechtungsreiche Zeiten. Aber es sind doch niemals verlorene Zeiten. Es sind Erziehungswege, die Gott in solchen Zeiten mit uns geht. Wir können manches lernen und immer davon ausgehen, dass Gott uns nicht vergessen hat und dass es kein Versäumnis Gottes gibt. Wie es hier heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Das Wort Verzögerung bedeutet hier Versäumnis. Bei Gott gibt es keine Versäumnisse. Oder er handelt nicht, weil ihm irgendetwas dazwischen gekommen ist, wie das bei uns oft der Fall ist. Das gibt es bei ihm nicht. Unser Herr wird zur rechten Zeit kommen, um dem gottlosen Treiben in dieser Welt ein Ende zu setzen. Wir fragen uns manchmal, warum greift Gott nicht ein, ja, und macht diesem ganzen gottlosen Wesen in dieser Welt ein Ende? Warum zieht sich das Ganze so lange hin? Warum kommt der Herr Jesus nicht, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, seine Herrlichkeit? Und seine Gemeinde zu vollenden und zu erlösen. Wir denken ganz besonders auch an unsere Geschwister, die Verfolgung leiden, um des Namens Jesu willen. Aber auch wir sind gefährdete Leute durch mancherlei Irrtümer, Verdrehungen der Wahrheit. Warum greift Gott nicht ein? Ja? Gott verspätet sich nicht. Und zwar nach seinem Terminkalender und nicht nach unserem. Und das gilt auch für mancherlei Nöte in unserem persönlichen Leben. Und es ist so Gottes Art, auf dem letzten Drücker, wie wir zu sagen pflegen, zu handeln. In der vierten Nachtwache rettete er seine Jünger aus der Seenot. In der vierten Nachtwache. So ist es manchmal auch bei uns. Dann kommt die Not zum Höchsten. Und wir denken, warum tut Gott jetzt nicht etwas? Aber zur rechten Zeit handelt er. Nach seinem Terminkalender, um es noch einmal zu sagen. Nicht nach unserem. Das schließt natürlich nicht aus, dass wir in großer innerer und äußerer Not und Bedrängnis genauso klagen, wie es der Psalmist, den wir vorhin zitiert haben, getan hat. Und dafür hat unser Herr volles Verständnis. Schließlich gibt es auch die Klagelieder Jeremias. Wir wollen nicht übergeistlich sein und meinen, wir dürften als Kinder Gottes keine Träne der Verzweiflung oder der inneren Not mehr weinen und Gott nicht unsere Not klagen. Das dürfen wir auch und die Psalmen sind voll davon. Wir müssen nicht meinen, dass unser Herr Jesus im Blick auf das Abwarten der Stunde Gottes nicht versucht worden wäre. Er wurde in allem versucht wie wir, so lesen wir im Hebräerbrief. Er wurde vom Satan dazu versucht, als Messias den Leidensweg zu umgehen und die Herrschaft über diese Welt zu ergreifen, die Krone ohne das Kreuz. Doch er widerstand der Versuchung. Er wurde in allem wie wir versucht, doch ohne Sünde, so heißt es, doch ohne Sünde. Aber versucht wurde er. Und das bedeutete Leiden für ihn, auf die Stunde Gottes zu warten. Und darum kann er als hoher Priester mit unserer Schwachheit Mitleid haben, wenn das Eingreifen Gottes vorerst ausbleibt und sich die Situation, die uns Not bereitet, vielleicht sogar noch verschlimmert. Ich erinnere noch einmal daran, dass Luther immer wieder vom Widerspiel sprach. Das heißt also, die Dinge, von denen wir gerne möchten, dass sie schnell beseitigt werden, werden nur noch schlimmer. Sie entwickeln sich gegenteilig. Wir denken nur an das Leben Josefs, der diese wunderbaren Träume hatte. Und all das, was dann geschah, entsprach doch nicht seinen Träumen. Im Gegenteil. So kann das sein. Gott hat Verständnis dafür, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Aber er kann nicht nur Verständnis für uns haben, sondern er kann uns auch mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüsten und unsere Herzen mit der Geduld Christi erfüllen, sodass wir ausharren können. Und denken wir immer daran, ihr Lieben, dass seine Liebe zu uns und seine uns zugerechnete Gerechtigkeit bleibend ist. Sie hat kein Ende. Die Bibel spricht von der beständigen Gnaden Davids. Ohne Ende. Die Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus Jesus zugerechnet hat durch den Glauben, ist eine bleibende Gerechtigkeit. Auch da, wo wir versagen und wo die Dinge so laufen, dass wir anfangen zu klagen und vielleicht sogar zu zweifeln. Seine Gerechtigkeit steht fest und seine Liebe zu uns ist eine bleibende Liebe. Wie er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende, bezeugt Johannes in seinem Evangelium. Nun, es gibt nichts, woraus Gott nicht durch seine Gnade einen überschwänglichen Segen machen kann. Ich liebe die Geschichte aus dem Leben Davids, in der er allerdings einen sehr, sehr ungehorsamen Weg ging und sich auf die Flucht vor dem König Saul begab nach dem Philisterland und schlug in Ziklag mit seinen Leuten sein Zelt auf. Es war eine unselige Zeit für David im Philisterland. Er tat viel, viel Böses dort. Aber es war keine verlorene Zeit. Es war eine Zeit, aus der er herauskam als einer, der reicher beschenkt war als vorher. Das ist Gottes Gnade, ja. Das können wir nicht begreifen. Aber es ist so und damit dürfen wir rechnen im Glauben. David aber brachte es alles wieder, so heißt es. Und darüber hinaus machte er noch Beute. Er war also nachher reicher als vorher, bevor er diesen Ungehorsamsweg ging. Das ist Gottes Gnade, seine überschwängliche Gnade. Petrus erinnert uns ferner daran, dass Gott bei seiner Terminplanung immer das Wohl des Menschen im Auge behält. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Wartet er noch mit dem Kommen Jesu in diese Welt, so tut er es, weil er sein Gericht noch zurückhalten will, um den Menschen noch die Möglichkeit zur Umkehr zu geben, damit sie nicht verloren gehen. Er hat Geduld und wartet darauf, ihnen gnädig zu sein. Ein Wort aus dem Alten Testament. Ja. Er harrt ihrer, um ihnen gnädig zu sein. Gott wartet darauf, um dir gnädig zu sein. Deshalb wäre es töricht, was auch immer läuft in unserem Leben, wenn wir uns ihm nicht zuwenden, immerhin zu ihm. Das ist auch mein Rat, wenn jemand leidet unter seiner Sündhaftigkeit oder unter bestimmten Sünden, die er begangen hat, und er kann nichts mehr gut machen, ne? Weder vor Gott noch vor den Menschen. Hin damit zu Jesus. Darf ich dann am Abendmahl teilnehmen? Hin zum Abendmahl. Das Abendmahl ist für Sünder da, die von der Gnade Jesu leben und nicht von ihren frommen Werken. Gott will also in seiner großen Geduld den Menschen noch die Möglichkeit zur Umkehr geben. Er wartet darauf, ihnen gnädig zu sein, ihnen Vergebung zu gewähren durch das Blut seines lieben Sohnes und ewiges Leben zu schenken. Er hat, so Hesekiel, keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. 400 Jahre gab er zur Zeit Abrahams den Amoritern Gelegenheit, zur Buße zu kommen. 400 Jahre. Erst dann war die Grenze für Gottes Geduld erreicht, weil das Maß ihrer Sünden voll war, wie es heißt. Hinter Gottes Geduld steht also das Verlangen nach dem ewigen Heil des Sünders. Ihr Lieben, so wollen wir uns durch Gottes Gnade in Christus Jesus nicht an seinem Zeitplan für diese Welt im Blick auf das Kommen des Herrn zum Gericht und auch zur Herrlichkeit für die Gemeinde Jesu und speziell eben auch für seine Gemeinde und für jeden Einzelnen unter uns stoßen. Wir wollen uns nicht daran stoßen. Im Gegenteil, wir wollen einverstanden sein mit seinem Zeitplan. Und wir können es auch in Christus Jesus, seinem lieben Sohn, einverstanden sein mit seinem Zeitplan. Lassen wir Gott Gott sein in seinem Planen und Handeln. Jetzt wandeln wir allerdings im Glauben. Denn, so hat jemand gesagt, Gott hat gleichsam eine undurchdringliche Decke über das Zifferblatt seiner Uhr gehängt. Wir schauen da nicht hinein. Wir können es nur im Glauben erfassen, was die Schrift uns dazu sagt, wie auch hier Petrus es ausführt. Das wollen wir im Glauben erfassen. Und damit rechnen, dass Gott schon alles recht macht zu seiner Zeit. So wie es heißt im Prediger Salomo, Gott hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Amen. Wir wollen bitte miteinander noch beten. Ja, Herr Jesus, du verspätest dich nicht im Blick auf dein Kommen in diese Welt. Alles entspricht dem Terminkalender unseres himmlischen Vaters. Ja, und wir dürfen getrost und zuversichtlich sein, auch wenn wir in unserem persönlichen Leben manchmal lange auf eine Gebetserhörung zu warten haben und wir angefochten sind. Aber wir dürfen dir vertrauen. Zu deiner Zeit wirst du handeln, wirst du eingreifen. Und dafür preisen wir dich. Amen.